Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 23. Folge Ninas Magie. Und heute geht es um Hexen, das alte Wissen der weisen Frauen. Aber bevor ich jetzt richtig loslege, wollte ich sagen, wow, es ist schon April, krass. Und das bedeutet, nächsten Monat ist schon Mai. Und was ist im Mai? Der 1. Mai ist der erste Geburtstag meines Podcastes Ninas Magie. Und das will ich mit euch zusammen feiern und lade euch ein, mir zu schreiben, welche Themen oder welche Ideen ihr denn gerne umgesetzt haben möchtet in dieser Jubiläums-Podcast-Folge zum 1. Mai. Das wird dann die Folge 25 werden. Und da dürft ihr gerne mir Wünsche schreiben, Ideen, Themen, alles, was euch interessiert, was ich denn mal präsentieren könnte, was auch im Thema ist natürlich, Naturverbundenheit und Spiritualität. Also das ist ja, kennt ihr ja, wenn ihr meinen Podcast hört, natürlich auch meine Spezialthemen und was dann auch natürlich innerhalb der Themen meines Podcasts dann bleibt. Aber da ist ja ein weites Feld und deswegen lade ich euch ein, schreibt mir eine Mail, info@ninapfister.de oder schreibt mir auf Instagram, da findet ihr mich unter Ninas Magie. Da könnt ihr mir auch über Instagram eine Nachricht schreiben. Ich bin einfach froh über eine Nachricht von euch und dann werde ich zum 1. Mai auch eure Themen und Wünsche berücksichtigen. Da freue ich mich besonders drauf. Und jetzt nochmal ganz kurz Werbung. Mein Werbepartner Duja und Carmen kennt ihr, denke ich mir schon. Und Duja, die Seele, Carmen, der Stein, steht für Selbstliebe und Achtsamkeit und eine natürliche Hautpflege mit dermatologisch bestätigten Wirkstoffen und wundervollen, hochwertigen, natürlichen Wirkstoffen ohne Mineralöle, Silikone, Parabene oder künstliche Duftstoffe. Und ganz besonders finde ich immer noch, ich liebe es so sehr, das Gesichtsöl. Das lässt dich strahlen, ohne zu glänzen, wirkt beruhigend und entzündungshemmend, ist auch für fettige und unreine Haut geeignet, also auch ich für meine empfindliche Haut vertrage das super. Und es ist der perfekte, natürliche Glow, zieht schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Schaut einfach mal auf der Seite Duja und Carmen vorbei und wenn ihr was bestellt, dann macht das unbedingt mit dem Code NINASMAGIE10, NINASMAGIE einfach zusammengeschrieben und 10 direkt ohne irgendwelche Punkt, Komma, Leerzeichen, direkt dahinter die 10, NINASMAGIE10, dann könnt ihr sogar 10% sparen und ist das nicht fantastisch? Duja und Carmen hat auch ein 40-tägiges Rückgaberecht, denn ihr sollt die Produkte ausprobieren und wenn ihr irgendwelche Herausforderungen mit der Haut habt und merkt dann, ich vertrage das nicht oder das ist nichts für meine Haut, dann könnt ihr das zurückschicken innerhalb der ersten 40 Tage und bekommt euer Geld zurück. Also ihr könnt das wirklich ohne Sorgen testen, bestellen und nach Hause schicken lassen und dann einfach mal ausprobieren, auf die Haut auftragen, euer schönes Hautpflegeritual kreieren, auch gerne mit den Achtsamkeitskarten gestalten und dann, wenn es euch doch nicht behagen sollte, einfach zurückschicken. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, denn ich finde diese Produkte so toll und sie sind sehr gut hautverträglich. Also probiert es aus! Werbung Ende! Ja, Hexen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, Hexen. Und da muss ich mich natürlich auch ein bisschen reduzieren, fokussieren und darf nicht so ausschweifen. Und deswegen habe ich mir auch wieder Notizen gemacht, dass ich da nicht zu viel vom Hundertste ins Tausendste und so weiter, wie es so schön heißt, komme. Und es beginnt bei mir mit dem Hexenhammer. Malleus Maleficarum. Das ist Latein und Malleus heißt tatsächlich der Hammer und Maleficarum ist ein Genitiv von Malefica und das ist die Zauberin oder auch Plural von die Zaubermittel. Und das bedeutet der Hammer der Zauberin zum Beispiel. Also Hexenhammer. Übersetzt aufs Deutsche. Hört sich auch richtig wie so ein Marketing des Mittelalters so. Ne? Das ist Hexenhammer. Das ist sogar hier mit Alliteration und hört sich auch schon so hart an. Also ist eigentlich ein cooler Titel. Und der Autor dieses Werkes ist Heinrich Kramer, der dann auch einen wunderbaren lateinischen Namen hat, Henricus Institoris. Er war Theologe und auch Inquisitor der Kirche und kam ursprünglich aus dem Elsass. 1486 ist dieses Buch Malleus Maleficarum gedruckt erschienen und war der Startschuss für die Hexenjagd im ganz großen Stil, also 1486. Heinrich Kramer hat schon vorher Hexen verfolgt. Er war ein richtiger Hexenjäger. Er war auch besessen von Hexen und hat auch im Süden Deutschlands, auch in Tirol, in Österreich und auch in Südtirol, im heutigen Italien, immer wieder Hexen, vermeintliche Hexen, verfolgt und versucht auch zu verurteilen. War dann einmal in Innsbruck laut Quellen nicht so sehr erfolgreich, weil er hat dann Hexen anklagen wollen, aber die Stadt hat ihm dann ein bisschen den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das ist alles unbegründet und totaler Quatsch, was er da erzählen würde. Er wurde richtig seiner Meinung nach auch gedemütigt und des Landes verwiesen sogar. Also er war dann ziemlich übel gelaunt und hat dann gedacht, jetzt schreibe ich ein Buch, quasi als Tutorial, Handbuch, Gebrauchsanweisung, wie verfolge und erkenne ich Hexen. Es enthält sehr viele Vorurteile und auch wirklich schlimme Klischeeansichten. Und das Schlimme ist auch noch, er nutzt darin eine falsche Argumentation mit falschen Fakten, falsche Begründungen. Das war ihm aber völlig egal. Er hat alles so, was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Und das Ziel war für ihn die systematische Vernichtung der Hexen. Und die Vernichtung war am besten mit Verbrennen zu erreichen, weil das ist das Vernichten des Körpers. Und das war im Mittelalter noch sehr wichtig, dass man den Körper behält, dass man mit dem Körper sozusagen begraben wird, damit der Körper dann auch wieder auferstehen kann. Ja, also ich frag da auch gar nicht mehr lange, wie das ist, weil man verfällt ja auch in der Erde und dann ist man ja auch nicht mehr richtig körperlich. Wer weiß, wann dann auch der Tag der Auferstehung ist. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass man dann in der Erde dann doch noch irgendwie seine Zellen, seine Energie in der Erde hinterlässt. Und die Erde soll ja dann auch wieder die Auferstehung ermöglichen, aus dem Grab wieder auferstehen, während vielleicht beim Verbrennen die Atome, die Zellen, die Energie dann in den Wind, in den Äther, in den Himmel dann abgegeben wird und nicht mehr zusammengesetzt werden kann, Fragezeichen. Keine Ahnung, aber so war der Glaube, dass das Verbrennen so eine Art Höchststrafe auch ist, dass man den Körper vernichtet und deswegen diese wichtige, damals wichtige Auferstehung dann nicht mehr ermöglicht für diese Person, die da verurteilt wurde. Und es gibt ja auch zum Beispiel in Märchen immer wieder auch das Thema mit Hexen, da komme ich auch später noch ein bisschen drauf. Und es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Brüderchen und Schwesterchen. Das ist da, wo der Bruder in das Reh verwandelt wird und die Schwester dann Königin wird, aber dann getötet und dann wieder aufersteht und weiß nicht was. Aber auf jeden Fall am Ende wird dann diese böse Hexe bestraft, die diese ganze Sache da mit Verwandlung und Mord dann initiiert hat. Und die wird verbrannt und da steht dann auch dabei, erst als dann der Körper der Hexe komplett verbrannt war, war auch der Fluch auf den Bruder aufgehoben und er konnte dann wieder ein Mensch werden und hat dann seine Rehgestalt verloren und wurde wieder Mensch, erst nachdem dann der Körper der Hexe verbrannt war. Also da sieht man auch wieder, wie sich das auch in diese Märchenwelt hineingezogen hat mit dem Verbrennen. Heinrich Kramer, der Autor dieses schrecklichen Buches, Der Hexenhammer, hat dann auch noch ganz intelligent, voll mega im ganzen Marketing, was man damals ja noch nicht so genannt hat, hat dann auch noch zusätzlich alles, was er da geschrieben hat, gerechtfertigt, indem er sich auf den Papst bezogen hat und auf die sogenannte Hexenbulle des Papstes. Eine Bulle ist ein vom Papst unterzeichnetes Dokument. Und es ist auch hier wieder so eine Art falsche Bestätigung, also wieder auch sachlich falsche Beweise. Das hat auch der Papst gesagt und das hat der gesagt. Also er hat wirklich auch versucht, dem Ganzen so eine Art wissenschaftlichen Anschein zu geben, glaubhaft dadurch zu werden und hat dann auch sein Werk in lateinischer Sprache verfasst. Das kann man vergleichen wie heute, wenn ich heute was in Englisch schreibe, so eine Art internationale Wissenschaftssprache. Das versteht dann jeder in diesen Wissenschaftskreisen. So war das damals mit der lateinischen Sprache. Das hat jeder verstanden. Es war sozusagen international dann und hat auch gleichzeitig den Anschein eines wissenschaftlichen Werkes gegeben. Zusätzlich wurde es ja dann auch noch gedruckt und konnte dann auch noch viel schneller besser verbreitet werden, in einer hohen Auflage schnell hergestellt werden und international dann auch in den Verkauf gehen. Und alle, also egal ob jetzt Kleriker, also so Geistliche oder auch Weltliche, zwar auch intelligent vom Heinrich Kramer gemacht, also alle, die die Hexenjagd ablehnten oder dann auch gesagt haben, was da drin ist, steht, das stimmt nicht oder ich glaube nicht an Hexen oder dass die so böse sind und wir müssen die doch gar nicht verfolgen, hat er dann gleich dran gedacht, der Heinrich, und hat in seinem Buch auch gleich reingeschrieben, alle, die die Hexenjagd ablehnen, sind Ketzer. Und hat gleich auch diesen Kritikern einen Riegel vorgeschoben und dann die gleich als Ketzer angeklagt. Also insgesamt ein systematisches Werk mit genauen Erklärungen, die aber beliebig sind, zu dem Wirken der Hexen und dem genauen Vorgehen dann, wenn man die Hexen gefangen hat, wie ich vorgehen soll bei Folter. Und auch bei der Anklage. Also Folter war auch ein ganz wichtiges Mittel, das hat er auch ganz genau beschrieben, wie da eine Folter, was man so tun soll, um dann ein Geständnis zu bekommen. Denn wichtig damals bei der Rechtsprechung war, ohne Geständnis keine Verurteilung. Heißt, unter Folter sollte dann das Geständnis herausgezwungen, gequetscht werden unter Schmerzen, dass einfach die Leute irgendwann gesagt haben, okay, ich gestehe alles, was du willst, aber hör auf, mich zu foltern. Das war eine super Erfolgsmethode. Es wurde ja wirklich lange gefoltert. Und das war dann so, dass dann am besten das Geständnis der Hexe dann lauten sollte, ja, ich bin eine Hexe, ja, ich hatte mit dem Teufel Sex. Also das war auch ganz wichtig, dass man irgendwas mit dem Teufel auch zu tun haben musste, sonst war man ja keine Hexe. Und also wie gesagt, es soll den Anschein eines seriösen Werkes haben, aber in Wirklichkeit, Entschuldigung, war es ein gut gemachtes Propagandawerk eines einzelnen Frauenhassers mit Minderwertigkeitskomplexen. Meine Meinung, sorry. Der hat behauptet, Frauen kastrieren die Männer, wollen aber dann trotzdem Sex und deswegen treiben sie es dann mit dem Teufel, weil die Männer sind ja dann nicht mehr zur Verfügung, weil die sind ja dann alle kastriert worden von den Hexen. Und deswegen war auch dieses Foltergeständnis, ja, ich hatte Sex mit dem Teufel, wirklich ein 1a klares Zeichen für, das ist eine Hexe. Also sehr, sehr crazy. Warum war es aber so erfolgreich, dieses Buch, und wurde auch wirklich, wirklich benutzt über Jahrhunderte? Erstmal war dann so zum ausgehenden Mittelalter, so Ende 15. Jahrhundert, auch Anfang 16., gab es viele, viele Krisen, Klimawandel, kleine Eiszeit, dadurch Ernteausfälle, Hunger, Seuchen, hohe Sterblichkeit und dann werden ja Schuldige gesucht. Immer. Also es werden ja immer Schuldige gesucht, wenn irgendwas ist. Und da waren dann eben gerne die Hexen schuldig. Und natürlich gab es auch schon vor 1486 Hexenglaube bis in die Antike, in den Quellen. Es ist auf jeden Fall belegt. Und dass es Hexen gab, beziehungsweise der Glaube an Hexen und dass diese Hexen oft auch böse sind und Flüche aussprechen, Krankheiten verursachen und deswegen waren sie auch schon immer Verfolgungen ausgesetzt. Aber natürlich nicht so massiv wie dann im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit, also vor allen Dingen auch im 17. Jahrhundert ganz, ganz große Ausbreitung dieser Hexenverfolgung. Also es war einfach schon so in der Gesellschaft drin, dieser Glaube an Hexen und Hexerei und dass die auch eben dir was anhexen können, ne? Der Hexenschuss zum Beispiel. Dass man immer, oder der böse Blick und so, ja, also ich gucke dich nur böse an und dann hast du deine Krankheit. Und deswegen war es auch plausibel nachvollziehbar, dass dann da steht, ja, wir sollten die vielleicht systematisch vernichten, dann geht es uns besser. Ist ja immer so schön, dieser Glaube, wenn ich irgendjemanden beseitige und irgendeine Gruppe von Menschen beseitige, verfolge, dann wird es alles besser werden. Warum waren aber die Hexen denn böse? Ja, das waren vor allen Dingen Frauen. Okay, also, ich muss es auch ganz ehrlich sagen, es waren wirklich nicht nur Frauen, die Opfer der Hexenverfolgung wurden. Es waren auch sehr viele Männer dabei, die dann als Hexer oder Zauberer, Magier dann auch beschuldigt wurden und auch hingerichtet wurden. Das ist richtig. Also es gab wirklich nicht nur Frauen. Es war nicht nur eine reine Frauensache, aber vornehmlich ging es dabei wirklich um Frauen. Hat man ja auch in diesem Hexenhammer gesehen, dieser Frauenhasser. Also es ging wirklich um Frauen und einfach Frauen vernichten, Frauen anklagen, Frauen beschuldigen. Und Frauen halten sich dann der Meinung der Gesellschaft nach dann nicht so oft an die Regeln. Und wenn sie als Hexe bezeichnet werden und sind dann deswegen böse. Also sie leben dann oft auch außerhalb der Gesellschaft oder benehmen sich dann auch nicht, wie Anführungszeichen normale Frauen sich verhalten sollen, mischen sich auch dann mal indirekt in die Regierung ein und unterwandern dann auch die Gesetze. Sie sind dann nicht kontrollierbar und hören nicht auf die Obrigkeit, auch der Kirche, also sowohl der weltlichen Regierung als auch der geistlichen Obrigkeit, die auch gerne natürlich Macht ausgeübt hat und gerne dann auch die Kontrolle hatte. Und wenn dann Frauen sich nicht unbedingt 100% an diese Regeln, die aufgestellt wurden, wie man denn zu sein hat und wie man sich zu verhalten hat als Frau, war man dann gleich verdächtig. Und es war halt auch so, Frauen waren auch oft Hebammen und wenn Kinder gestorben sind, hat man dann leider auch diese Frauen dann verantwortlich gemacht, dass sie dann dieses Kind irgendwie verhext, verflucht haben, dass es dann gestorben ist. Aber es war ja leider so, dass dann damals auch, wir wissen, auch aufgrund der hygienischen Verhältnisse und einfach der Situation, das oft der Fall war, dass Kinder einfach öfter gestorben sind als vielleicht heute direkt nach der Geburt. Und dass es auch sehr traurig war, dass einerseits dann die Frauen, die den Kindern auf die Welt helfen, dann auch verurteilt wurden, dass sie das Kind verflucht haben. Und diese Frauen haben geheimes Wissen getragen über Leben und Tod. Und das bedeutet Gefahr der Macht, denn die Macht über Leben und Tod soll die Kirche oder die Regierung haben, die politisch-weltliche Regierung, und nicht die Frauen. Das ist ja gefährlich. Und das ist das Wissen über die Medizin und die Heilung, die Pflanzenheilkunde, dieses alte Wissen. Und das hat eben auch Macht verliehen. Und das war wieder suspekt und gefährlich und eben nicht kontrollierbar, was die Frauen da so treiben, ne? Oder auch dann abtreiben. Das war auch ein Grund, denn die Frauen, die wussten, welche Pflanzen und Kräuter für Abtreibungen nötig waren. Zum Beispiel Myrrhe oder Beifuß, ganz wichtige Pflanze, war allerdings auch der Sadebaum. Das ist ein Giftwacholder, der wächst hier, ich glaube auch sogar bei meinen Eltern im Garten. Also man findet das tatsächlich auch in unseren Breiten. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen lebensbaummäßig, aber auch mit so blauen Beeren, wie so ein bisschen, die auch so Wacholderbeeren aussehen. Und das heißt Giftwacholder oder Stinkwacholder, glaube ich auch. Der Sadebaum hat man auch genutzt. Und dieses Pflanzen- und Heilwissen wurde dann auch weitergegeben von Generation zu Generation unter den Frauen. Und diese vor allen Dingen dann älteren, weisen Frauen, die Älteren in diesen Gemeinschaften, die Frauen, die Älteren, die dann auch in der Menopause waren, also die einfach die anderen die Aufgaben in der Gesellschaft dann erfüllt haben. Also sie hatten wahrscheinlich eine Familie gegründet und hatten Kinder bekommen und so weiter. Und jetzt haben sie neue Aufgaben. Und diese neuen Aufgaben sind dann eben Pflanzenwissen, Medizin, Heilkunde, sich zum Wohle aller heilkundlich um die Menschen kümmern, unter Beachtung auch der Natur. Und diese weisen Frauen wurden auch Hexen genannt. Und dieser Name kommt von Hagezusse und bedeutet so viel wie in der Hecke sitzend. Und weil Hag ist ein altes deutsches Wort für Hecke, für eine Umzäunung. Und diese Umzäunung war auch oft einfach ein Dorngesträuch, damit eben auch nicht nur Tiere oder auch Menschen dann diese Umzäunung durchbrechen können. Man wollte dann seinen Besitz, sein Haus oder die Dorfgemeinschaft dann schützen vor Eindringlingen aller Art und hat dort dann Hecken gepflanzt und das somit umzäunt. Und das ist der Hag. Es gibt auch noch Straßennamen mit Hag. Also bei uns gibt es auch nicht so weit von uns auch eine Straße, die heißt Am Grünen Hag. Also da kommt es auch noch vor. Und es gibt auch dieses Wort behaglich. Das sagen wir, glaube ich, noch. Das heißt, ich mache mir es so gemütlich, es ist so behaglich, so gemütlich, weil logisch, wenn es umzäunt ist, dann fühle ich mich sicher. Und wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich es mir gemütlich machen. Oder sagen wir auch, es behagt mir oder das behagt mir gar nicht. Ne? Also das heißt auch, ich fühle mich wohl oder nee, das behagt mir jetzt gar nicht. Nee, also da bin ich jetzt nicht so mit ein, also ich mag das nicht so. Oder, was es auch noch gibt, jemanden ins Gehege kommen, heißt stören. Also wenn jemand dann meinen Besitz, mein Gehege betritt, dann stört er mich. Und deswegen sagt man, der kommt mir nicht ins Gehege hier, ne? Also Der Haag ist ein umfriedeter Ort und dort wachsen dann vor allen Dingen Dorngesträuche, wie zum Beispiel Heckenrosen. Und die Heckenrose heißt ja auch schon Hecke und die hat die Frucht, die Hagebutte. Und da ist auch wieder das Wort Haag drin, also die Hagebutte von der Heckenrose. Und es gibt auch Hagedorn und Hagedorn ist der Weißdorn. Haag, auch wieder der Heckendorn. Weil man findet auch heute noch sehr viel, könnt ihr mal beobachten, Weißdornhecken um irgendwelche Grundstücke herum. Also ich finde ganz viele Weißdornhecken. Also ich liebe auch Weißdorn, es ist wunderbar. Und es blüht jetzt auch bald wieder schön in Weiß. Und dann gibt es eben dann auch diese roten Früchte. Und es ist auch ein super Herzmittel übrigens. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und es gibt auch den Namen Hagestolz. Der Hagestolz ist ein Junggeselle, der ursprünglich aber auch bedeutet hat, der Besitzer eines kleinen, umfriedeten Nebengutes. Und das war halt eben klein, dieses Nebengut. Und das hat nicht ausgereicht, um eine Familie zu ernähren. Und deswegen musste der Besitzer dieses kleinen Gutes unverheiratet bleiben und war deswegen ein Junggeselle. Und heute kennt man das dann noch so eher ein bisschen altmodisch, der Hagestolz, so ein alternder Junggeselle. Und Stolz kommt nicht davon, dass er sehr stolz war, dieser Junggeselle, sondern Stolz kommt von dem alten Wort Stalt, Staldern und das heißt besitzen. Also auch hier wieder Haag, Hecke, besitzen, also auch wieder der Besitzer dieses umfriedeten Gutes. Ja, und dieses althochdeutsche Haag-Zissa heißt eben, dann wurde verkürzt Haag-Zissa-Hexe. Ja, wenn man es dann schnell ausspricht. Im Isländischen, im Altisländischen gibt es auch ein wunderbares Wort dafür, für diese Bezeichnung Hexe, und zwar Tunriva. Und Tun, der Zaun, und Riva, die Reiterin, eine Zaunreiterin, ist ja so ein bisschen ähnlich. Ne? Zaun ist bei uns auch die, wie so eine Art auch Hecke, der Zaun, die, der künstlich oder natürlich sein kann, eine Umzäunung, ein Zaun, ist auch die Grenze des Grundstücks. Da muss man erst durch die Tür am Zaun gehen, damit man das Grundstück betreten kann. Und in der Hecke oder auf dem Zaun reitet dann diese Hexe. Und warum ist das so? Also die Hexe findet in den Hecken, also dem Grenzgebiet zwischen dem Drinnen und Draußen, als Wanderin zwischen diesen Welten innen und außen, da findet sie Heilkräuter. Weil tatsächlich ist es so, in diesen Grünstreifen sehr viele Kräuter wachsen. Und diese Hexen, diese alten, weisen Frauen in der Menopause, die setzen sich zu diesen Heilpflanzen. Also sie pflücken sie nicht einfach und gehen wieder tschüss. Nein, sie setzen sich zu diesen Heilpflanzen und meditieren. Sie gehen in Trance, in die Ekstase, also sie gehen aus sich heraus, um dann mit dem auch ekstatischen, makrokosmischen Geist der Pflanze kommunizieren zu können. Die Pflanze kann dann antworten auf die Fragen dieser Frau. Eine Kommunikation ist dann möglich. Wisst ihr vielleicht auch, ne? Kommunikationsmodell, wenn Sender und Empfänger in derselben Frequenz schwingen, auf einer Ebene sind sozusagen. Und merken wir auch, ne, wenn zwischen Menschen, wenn wir sagen, dass wir nicht so auf einer Wellenlänge sind, dass wir nicht so in denselben Vibrations sind, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Oder wenn wir eben sagen, boah, ich bin voll auf einer Wellenlänge. Und diese weise Frau kann dann auf derselben Wellenlänge die Heilwirkung erfahren. Es ist also eine in Trance, in Ekstase mögliche Kommunikation mit dem Pflanzengeist. Und in dieser tiefen Meditation kann die Hexe dann diese Heilwirkung mit der Pflanze besprechen. Und dann braucht es auch den richtigen Zauberspruch, um Heilung und Hilfe zu erlangen. Also mit diesem Zauberspruch bittet die Hexe die Pflanze oder den Pflanzengeist um Heilung und Hilfe und auch, dass diese Heilwirkung auch in der geernteten Pflanze dann verbleibt, damit sie auch noch von Nutzen ist für diese Krankheit oder einfach diese Möglichkeit, um die Pflanze auch zu nutzen, verbleibt. Also dann erst schneidet die Hexe die Pflanze ab, wenn dann auch der Pflanzengeist ihr die Infos gegeben hat und der Zauberspruch auch gesprochen wurde und damit dann auch in der Pflanze die Wirkung verblieben ist. Und dann schneidet die Hexe die Pflanze ab und geht dann immer noch nicht, denn dann muss ein Opfer gebracht werden. Und das ist ein richtiges Ritual. Ihr merkt schon selber, ne, wenn man das theoretisch betrachten würde und beobachten würde, da geht diese Frau und dann macht die irgendwelche seltsamen Sachen und dann ist sie in Trance und dann redet die mit Pflanzen und dann sagt die irgendwelche Zaubersprüche und dann bringt sie noch ein Opfer. Und ja, da könnten dann schon einige Menschen, die dann da skeptisch gegenüber sind, sagen, was ist denn das hier? Und wichtig ist dieses Opfer, das kann auch Blut sein oder auch Milch, Met oder Honig. Und dieses Opfer muss geleistet werden als Energieausgleich. Es wird also nichts einfach nur genommen, es wird auch etwas gegeben, etwas zurückgegeben. Und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, weil heutzutage ist es ja wirklich so, es hat sich ausgeprägt, dass die Natur einfach nur ausgebeutet wird, ohne dass etwas zurückgegeben wird. Es wird besser, es werden ja auch immer mehr, die wieder so eine Naturverbundenheit spüren und ein Bewusstsein für die Natur haben oder auch entwickeln und dann erkennen, wir können nicht einfach immer nur ausbeuten, nehmen, 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 wir dürfen und müssen sogar auch etwas zurückgeben. Und dann mit der Pflanze zurück aus der Hecke geht es nun für die Hexe dann an die richtige Verarbeitung. Jetzt fängt es noch mal richtig an erst. Wie verwende ich denn diese Pflanze um die beste Heilkraft auch zu bekommen? Also immer auch im Dienste wieder für die Gemeinschaft, für das Überleben der Gemeinschaft sichern. Also wie verarbeite ich die Pflanze? Trockne ich sie? Nutze ich sie frisch? Nutze ich Blüten, Blätter, Wurzeln, Knollen, Rinde, Kraut? Wie verwende ich diese Pflanze oder auch diese Teile der Pflanze als Tee, als Mazerat, als Tinktur, als Salbe, als Wickel, als Umschlag? Und wozu verwende ich es? Also für welche Krankheit oder für welches Organ verwende ich diese Pflanze? Also kein Wunder, dass da auch sehr viel Wissen und Weisheit dahinter stecken muss, weil hier geht es tatsächlich um Leben und Tod, um Krankheit und Gesundheit und um die richtige Verwendung des richtigen Teils der Pflanze und wann ich was auch zu welcher Jahreszeit pflücke und ernte. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen magischen Praktiken und dieses ganze Leben und Tod und große kosmische Vorgänge und Schwingungsenergien, dann ist es dann kein Wunder, dass bei diesen magischen Praktiken so viel und so viel überirdischem Wissen, dass diese Hexen unbedingt mit dem Teufel im Bunde stehen mussten. Denn der Teufel ist der Erzfeind und er hat diese Frauen verführt, denn die Frauen sind ganz leicht zu verführen und ja, sie sind sowieso Sünderinnen seit Eva und der Schlange. Okay, ihr habt jetzt auch schon ein bisschen an meinem Sprachduktus gemerkt, dass das natürlich nicht so ganz ernst zu nehmen ist, aber damals tatsächlich sehr ernst genommen wurde. Und das, finde ich, dürfen wir auch ernst nehmen und nicht so sehr verlachen, auch wenn es für uns heute komisch kommt. Es war wirklich ernst und die Frauen sind deswegen wirklich, wirklich verurteilt worden, weil man das wirklich geglaubt hat, dass sie mit dem Teufel im Bunde stehen und dass der Teufel sie verführt hat und dass deswegen diese Frauen diese Dinge getan haben, weil das anscheinend nicht gewünscht oder auch geglaubt werden konnte, dass das Wissen durchaus auch mit Naturverbundenheit und deswegen ja durchaus auch mit einer Gottesvorstellung verbunden sein kann, weil Gott hat ja die Pflanzen auch wachsen lassen mit genau dieser Wirkung für die Menschen. Aber es war dann alles suspekt, haben wir schon vorhin besprochen, mit Frauen sind dann nicht kontrollierbar, es geht um Macht. Und es geht gar nicht um den gesunden Menschenverstand, es geht immer nur um Macht und Kontrolle. Und gerade in diesem ausgehenden Mittelalter und der Neuzeit ging es um auch die Kontrolle des Körpers. Der Untertan war auch immer Eigentum und also dieses regierenden Machthabers. Und deswegen gab es auch so viele körperliche Strafen wie Hand abschlagen, Ohr abschneiden, was auch immer, Nase abschneiden. Es gab ja die tollsten Bestrafungen, weil man dann zeigen wollte, dein Körper gehört mir und ich habe dich unter Kontrolle und ich kann jederzeit einen Teil deines Körpers haben, weil ich es einfach bestimme, weil ich die Kontrolle habe, weil ich die Macht habe. Also es war ein ganz anderes System, andere Glaubensvorstellungen und auch eine andere Art von Rechtsprechung. Und das muss man auch immer mit Respekt sehen, aber es ist natürlich trotzdem absurd teilweise die Argumentation gewesen. Und ich weiß nicht, es fällt mir jetzt gerade ein, es ist, glaube ich, die Ritter der Kokosnuss von Monty Python. Da gibt es doch auch so eine crazy Stelle, wo es auch um so ganz furchtbar verquere, aber durchaus natürlich dann auch voll logische und sachliche Argumentation gibt, warum das eine Hexe ist. Schreibt es mir mal, wenn es irgendwie, ich glaube, es ist die Ritter der Kokosnuss, wenn dann irgendwie argumentiert wird, eine Ente schwimmt auf dem Wasser und Holz schwimmt auf dem Wasser. Also ist die Hexe aus Holz und kann schwimmen oder in eine Ente irgendwas in der Art. Also das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo dann auch ganz klar argumentiert wird, ja klar, eine Hexe ist dann aus Holz und kann schwimmen und deswegen ist sie dann eine Hexe, weil sie nicht untergeht oder so, keine Ahnung. Also wo sich total logisch dann anhört, wo aber total irrsinnig ist. Und auch die Hexe im Märchen ist dann ein Klischee, genauso wie diese andere Vorstellung von die Frau ist die Sündige, die Eva, die leicht Verführbare aus der Bibel. Es ist alles einseitig, eindimensional und durch ist diese Hexe böse, oberflächlich. Zum Beispiel nur an Schönheit interessiert, wie bei Schneewittchen, die immer nur den Spiegel schaut. Ich bin ja so schön und keine darf schöner sein. Oder sie ist eine Menschenfresserin, wie bei Hänsel und Gretel, die dann die Kinder in den Ofen schiebt, um sie zu fressen. Oder auch eine Kinderfängerin, wie bei Rapunzel, die einfach dann den Eltern die Tochter wegnimmt. Also es ist immer irgendwie so eine Bösartigkeit und am Ende des Märchens wird dann auch die Hexe bestraft. Und die Hexe lebt einsam im Wald und verhext alle und alles. Sie trifft sich dann auch mit dem Teufel zwischendurch, wenn sie nicht gerade Kinder brät oder Äpfel vergiftet. Es gibt aber, muss ich zugeben, auch Gott sei Dank in einigen Märchen auch eine Art gute alte Weise, zum Beispiel bei der Krautesel. Aber gleichzeitig gibt es in den Märchen dann doch wieder eine böse Hexe. Als Ausgleich muss es die dann doch geben. Aber es ist tatsächlich die Mehrheit, wird in diesen Märchen dann auch dieses Klischee bedient, das uns heute noch geläufig ist, dank dieser Märchen auch. Oder auch dann Verfilmungen, wo dann diese bösen Hexen dargestellt werden und am Rande der Gesellschaft und zum Rande der Gesellschaft wurden verbannt wurden. Diese weisen Frauen, die dann nur noch als Hexen abgestempelt wurden und nur noch im Verborgenen wirken konnten. Zum Glück ist das alte Wissen aber nicht ganz verschwunden und deswegen lasst uns doch diese naturverbundenen Heilerinnen, Schamaninnen und Medizinerinnen ehren und ihr Erbe wertschätzen. Und holen wir sie aus dieser Nische der Verdammung zurück ins Licht. Lasst uns die Natur ehren und uns wieder mehr mit der Natur verbinden. Und in der Natur werden wir ganz. Und in der Natur finden wir Sinn. In der Natur ist Heilung. Das war Ninas Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.